Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn es um Recht und Ordnung ging in den letzten 12 Jahren, dann war sie oft das Aushängeschild und wurde dafür auch schon mal die Eiserne Lady genannt. Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Sicherheits- und Justizdepartements im Kanton St. Gallen und Präsidentin der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren. Das KKJPD-Präsidium gibt die inzwischen in den Ständerat gewählte FDP-Regierungsrätin Ende Woche ab und Ende Mai tritt sie auch als Regierungsrätin zurück. Aber zuerst kommentiert sie noch die aktuellste Kriminalstatistik der Schweiz, jetzt bei Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Frau Keller-Sutter, haben Sie schon Zeit gehabt, zum Iron Lady, der Film, der mit Oscar preisgekrönt worden ist, mit der Meryl Streep, wo sie Margaret Thatcher spielt, haben Sie schon Zeit gehabt, den zu schauen im Kino?
Nein, leider habe ich noch keine Zeit gehabt, um den Film zu schauen. Aber ich werde ihn sicher schauen oder sonst auf DVD. Also, mir liegt sehr viel daran, dass ich das sehe, weil ich bin einerseits sehr geschichtlich interessiert und andererseits natürlich zu dieser Zeit auch während einem Jahr in London gewesen und haben dort ja, die Regierung Thatcher auch erlebt.
Und wie haben Sie sie erlebt? Was haben Sie für Erinnerungen?
Ja, es hat natürlich viele Schlagziele gegeben damals, also vor allem auch Margaret Thatcher gegen Arthur Scargill, also es ist um den Bergarbeiterstreik gegangen, der ganze Kampf, den sie auch geführt hat, das Aufbrechen von den Industriestrukturen, überhaupt von den Strukturen in England, das ist natürlich, denke ich, wahrscheinlich eine Leistung, die historisch auch bleiben wird, weil sie hat auch England verändert.
Und Sie haben einen Protest gegen die Frau erlebt in dem Fall?
Das habe ich selber nie erlebt. Nein, also ich bin jetzt da nie irgendwie reingelaufen oder dabei gewesen.
Wenn man Sie als Vorsteherin von Polizei und Justiz jetzt im Kanton St. Gallen «Eiserne Lady» genannt hat, haben Sie das eher als Kompliment gesehen oder hat Sie das eher genervt?
Ja, sagen wir mal so, ich habe mich einfach daran gewöhnt. Das war so ein Label oder ein Prädikat, das ich bekommen habe. Ich habe mir manchmal überlegt, mit was es zusammenhängt. Ich bin ja relativ jung in die Regierung gewählt worden, mit 36, eine von den wenigen Frauen gewesen, Polizeidirektorinnen. Und ich bin vom Naturell her jemand, der entschlossen handelt und konsequent handelt. Also wenn ich mich mal entschieden habe, dann macht man es. Und vielleicht hat man das einer Frau ein bisschen weniger zutraut als einem Mann. Und dann gibt es halt schnell so eine Zuschreibung. Und interessant war auch noch, dass die Zuschreibung auch durchgekommen ist, wo ich damals auch eben als junge Regierungsrätin mein erstes Geschäft war eigentlich Gesetzgebung gegen häusliche Gewalt. Und da hat es dann schnell geheißen, dass die Männer aus der Wohnung gerührt und so weiter. Also da hat schon ein bisschen Diskussion gegeben.
Also das Mannenetikett, wie es bei der Margaret Thatcher auch gesehen ist in dem Fall?
Ja, und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass damals das Gesetz, das war das erste Gesetz gewesen, schweizweit mit Wegweisung bei häuslicher Gewalt. Da hat ja dann nachher Schule gemacht, ist in allen Kantonen eigentlich nachher auch gekommen. Aber das ist eher ein bisschen von der linken Seite bekämpft worden. Also sie haben es dann am Schluss zwar mitgetragen, aber kritisiert worden. Und vielleicht, weil ich eine bürgerliche Frau bin, ich hatte dann die bürgerliche Fraktion hinter mir gehabt, hat irgendwie die Welt nicht mehr so gestimmt. Weil eigentlich ist es ja ein feministisches Anliegen ursprünglich. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann da die Zuschreibung bekommen, obwohl eben die bürgerlichen Fraktionen das sehr unterstützt haben.
Ich komme nochmal zurück auf den Film, den Sie eben noch erst schauen. Dort hat es so gewisse prägende Ereignisse, wo gezeigt wird, wie Margaret Thatcher überhaupt zu ihrem Sinn kommt, auch für Recht und Ordnung. Und gibt es so etwas, was Sie prägt hat? Ich meine, das Erste, was Sie jetzt angefasst haben, ist jetzt auch häusliche Gewalt, gerade als Erstes eigentlich.
Ja, was hat mich prägt? Natürlich meine liberale Überzeugung. Und der Liberalismus, der will ja, dass Menschen so frei wie möglich leben können, dass man Bürgerinnen und Bürger für mündig anschauen, dass sie selber entscheiden können, was für sie gut ist. Das bedingt aber auch, dass man Verantwortung übernimmt auf der anderen Seite, weil Liberalismus heisst ja nicht einfach grenzenlose Freiheit und ich mache auf Kosten der anderen das, was mir gerade passt. Und der Liberalismus sieht eben auch, dass man Spielregeln hat, dass man die demokratisch legitimierte Spielregeln auch muss einhalten, damit eben die Freiheit für Bürger möglichst gross sein kann. Oder anders gesagt, wenn ich mich darauf verlasse, dass sich eine Mehrheit der Menschen an die Regeln halten, an Gesetze halten, dann kann man sich auch möglichst frei bewegen. Und ich denke, das war für mich sicher prägend. Und dann meine Aufgabe, also als Vorsteherin von einem Sicherheits- und Justizdepartement, da hat man von Gesetzes wegen natürlich die Aufgabe, darüber zu wachen, dass Recht und Ordnung durchgesetzt wird.
Sie liefern gerade das Stichwort Recht und Ordnung oder eben die sich nicht ans Gesetz halten. Heute ist die Kriminalstatistik vom Bund rausgekommen und die registriert, dass das letzte Jahr fast 693'000 Straftaten registriert worden sind. 693'000 fast. Das sind fast 1900 am Tag. Wie genau studieren Sie abends so eine Statistik, wenn die kommt? Auf was schauen Sie genau?
Also ich schaue es natürlich schon an, weil die Statistiken gehen den Trend, aber man muss auch aufpassen, man kann sie nicht zum Nennwert nehmen, weil es gibt auch eine Dunkelziffer.
Also das heisst, es sind noch mehr?
Unter Umständen gibt es auch Delikte, die nicht angezeigt worden sind, das ist richtig. Man muss eigentlich, zum wirklich ein repräsentatives Bild zu bekommen, muss man verschiedene Statistiken anziehen, die Urteilsstatistik, dann die Opferstatistiken, also Opferbefragungen und dann natürlich auch Kriminalstatistik. Aber da gibt es einen Hinweis darauf, was sind die Trends momentan, wo bildet sich etwas ab und man sieht ja da bei dieser Zunahme klar, dass es vor allem um einen Anstieg geht bei den Diebstählen. Und da hat sich ja abgezeichnet, damals auch vor einem Jahr, wo sehr viele Leute aus dem Maghreb in die Schweiz gekommen sind, nach Asyl gesucht, nachgesucht haben. Und ich habe da damals schon dafür kritisiert worden, darauf hingewiesen, dass es sich da nicht einfach um Asylsuchende handelt, sondern viel auch um Kriminelle, die weiterreisen aus Italien. Und da hat sich auch bestätigt, jetzt die Diebstählfahrzeugaufbrüche, die sie begangen haben. Das ist auch ein wesentlicher Teil, der für die Steigerung verantwortlich ist.
Genau, es ist nicht der ganze Teil, aber es ist ein Teil davon. Tatsächlich sind entweder Asylbewerber, dort ist die Zahl gestiegen, oder auch Ausländer, die gar nicht da wohnen, also die nicht zur ständigen Wohnbevölkerung gehört, wahrscheinlich auch Grenzgänger, Einbrüche und so. Also das heisst, wenn Sie so etwas sehen, sagen Sie auch, das habe ich das letzte Jahr gesagt, also das bestätigt das auch? Oder?
Ja gut, die Freude daran kann man da nicht, aber es ist natürlich so, dass man das, was in der Statistik kommt, natürlich schon früher noch spürt. Also ein Polizeikommandant informiert natürlich sein Regierungsrat oder seine Regierungsrätin darüber, was sind Tendenzen, was sind Probleme. Und man versucht ja dann auch, wir sind ja auf einer strategischen Ebene tätig, gemeinsam dann auch mit den Staatsanwaltschaften Schwerpunkte setzen in der Kriminalitätsbekämpfung. Das haben wir jetzt da beispielsweise gemacht, wo es jetzt um die Asylsuchenden aus Nordafrika gegangen ist. Da hat man sehr stark gewirkt gegen das Phänomen. Unsere Staatsanwaltschaft hat beispielsweise gegen die Leute auch Schnellverfahren durchgeführt, also nicht nur bei den Hooligans, sondern auch da Schnellverfahren durchgeführt, dass sie können in Vorbereitungshaft und dann in Ausschaffungshaft genommen werden. Und das sind darum wichtige Indikatoren, die eben auch dann helfen, Schwerpunkte zu setzen bei der Kriminalitätspolitik.
Ich komme, also zugenommen haben die Diebstähle, nämlich um fast 6%. Das sind fast 32'000 Straftaten. Wenn man das so hört, man denkt 32'000 so Zunahme von Diebstählen und darunter sind auch, also auch Einbrüche sind ein Teil von Diebstählen. Ist das nicht ein Grund zur Besorgnis oder ist das einfach immer, also Sie sehen ja die Statistik seit Jahren?
Ja, es ist natürlich schon Grund zur Besorgnis, weil natürlich, wenn man jetzt in der Terminologie redet von den Fachleuten, sind Einbrüche oder Diebstähle keine schweren Delikte, also es sind keine Gewaltdelikte in der Regel, aber es sind eben Delikte, die das Sicherheitsempfinden von der Bevölkerung sehr stark prägen und es ist auch so, wer Opfer ist von einem Einbruch, der leidet unter dem. Ich habe das selber erlebt, mein Mann und ich. Bei uns ist auch schon eingebrochen worden. Und da gibt ganz ein ungutes Gefühl. Und es gibt auch Opfer, die ganz lang über das nicht hinwegkommen. Und ähnlich ist es bei den Diebstählen, Entreissdiebstählen. Da gibt es immer wieder ganz tragische Situationen. Ältere Leute, die beispielsweise dann stürzen oder Menschen, die zusammengeschlagen werden, einfach wegen einem Portemonnaie. Oder das ist natürlich schon auch eine Entwicklung, die ja, wo einem Sorge bereitet und wo unerfreulich ist.
Wenn ich jetzt so Sie gehört habe, Interviews gegeben, ist eigentlich Einbruch ist jetzt nicht etwas, wo Sie gross darüber referiert haben oder überhaupt die kantonalen Polizeidirektoren eigentlich auch wenig. Man hat so den Eindruck, es ist gar nicht so eine grosse Priorität.
Bei der Polizei hat es eine grosse Priorität, aber es gehört natürlich zum operativen Polizeigeschäft. Also Regierungsleute machen ja nicht selber Patrouillendienst oder sind Polizistinnen oder Polizisten, sondern wir machen dort eine Politik, wo man auch eingreifen kann. Also wenn man das Beispiel nochmal nimmt von der häuslichen Gewalt, dort, wenn man ein Phänomen sieht, wo gesetzgeberischer Handlungsbedarf da ist, dann ist das eine Aufgabe von einem Regierungsmitglied, da aufzunehmen und auch im politischen Prozess zu bringen. Bei den Einbrüchen ist das mehr ein operatives Polizeigeschäft. Dort geht es mehr darum, dass man auch dafür sorgt, dass die Polizei ausreichend Ressourcen zur Verfügung hat, dass Patrouillentätigkeit auch intensiviert werden
kann. Hat sie das? Weil ich habe nur irgendwie gesehen, es ist glaube ich, nur jeden 8. oder 9. Einbruch, der überhaupt aufgeklärt wird.
Ja, da hängen natürlich auch damit zusammen, dass da sehr viele Banden, internationale Banden am Werk sind, die heute mal da sind und morgen schon wieder fort sind. Und interessant ist manchmal auch von einer Statistik zur anderen, gehen die Einbruchzahlen zurück, weil vielleicht eine Bande gefasst wird. Weil man muss sich einfach vorstellen, dass so Banden Hunderte von Delikten begehen. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt viele Einbrüche haben, dass wir viele Einzeltäter haben, sondern dass ein Haufen von diesen Delikten in Banden begangen werden. Also da reden wir manchmal von 600, 700, 800 Einbrüchen, die aufs Konto können, von einer Gruppe gehen.
Ihre Themen, wenn man so schaut, oder auch im Presseartikel oder über die Zeit, wo Sie jetzt eine Regierungsrätin sind, aber auch im Präsidium von der KKJPD, sind Hooligans als eine und kriminelle Ausländer, das haben wir schon angesprochen. Haben Sie den Eindruck, das sind die Hauptprobleme für die Schweiz?
Also das sind natürlich Probleme, wo unsere Konferenz sich auch koordiniert hat. Also wenn wir beispielsweise die Hooligan-Bekämpfung anschauen, dann nachher haben wir ja dort die Bundesgesetzgebung überführt in ein Konkordat. Das heisst also, das sogenannte Hooligan-Gesetz ist heute ein kantonales Gesetz und da ist klar, dass das viel Raum einnimmt. Jetzt einfach rein schon von der Zuständigkeit, aber auch darum, weil wir natürlich viel zu viele Polizeikräfte nach wie vor schweizweit einsetzen müssen bei Hockey und auch bei Fußballspielen. Und wir finden das eigentlich unsäglich. Zum einen von den Kosten, zum anderen auch, weil wir knappe Ressourcen haben bei der Polizei und praktisch jede Spielwoche 900 bis 1000 Polizisten im Einsatz haben, einfach um darüber zu wachen, dass man einigermaßen zivilisiert umgeht miteinander an einem Fußballmatch. Und das ist natürlich schon ein bisschen mühsam, ist auch betrüblich, weil die Polizeikräfte fehlen einfach an anderen Orten. Sie fehlen bei der Aufklärung von Delikten im Patrouillendienst, auf den Polizeiposten. Und darum ist das natürlich ein wichtiges Thema auch für unsere Konferenz.
Und dort hat es jetzt auch einen Durchbruch gegeben. Also das Konkordat respektive die Regeln, die werden verschärft. Würden Sie sagen, das ist einer von Ihren grösseren Erfolge? Sie sind ja dort ziemlich federführend gewesen.
Ja, also ich bin natürlich sehr dankbar, dass das so gegangen ist. Wir sind einstimmig gewesen, 26 Kantone, da haben wir ja auch gesehen, sind ja verschiedene Parteien auch vertreten bei den Regierungsrätinnen und Regierungsräten. Und da sieht man eigentlich, dass man, wenn man an einem Sachthema schafft, zur gleichen Einsicht kommt und dass dann das Links-Rechts-Schema eben nicht mehr spielt, Gott sei Dank, sondern dass man eben da wirklich gemeinsam versucht, Lösungen zu finden, die eine Verbesserung bringen von der Situation. Und ich schaue das schon als Durchbruch an und hoffe auch, dass jetzt in der Umsetzung das dann schnell geht, das Konkordat ist freigegeben zur Ratifikation in den Kantonen. Der St. Galler Kantonsrat wird beispielsweise Ende April beraten und ich hoffe sehr und bin sehr zuversichtlich, dass das wirklich auch gut geheissen wird von dem Kantonsparlament.
Noch zum anderen Thema, kriminelle Ausländer. Sie haben es vorhin selber angesprochen, Banden, die durch die Schweiz, oder in die Schweiz kommen, Grenzgänger, Genf klagt ja auch wegen dem Problem, wo in die Schweiz kommen und wieder gehen. Braucht es da Konsequenzen oder ist man da machtlos?
Also die ganze Frage von der Ausländerkriminalität hat uns natürlich auch immer beschäftigt, weil sie praktisch bei 50% liegt und wir haben jetzt dieses Jahr in der Kriminalstatistik wirklich einen hohen Anteil eben von Banden, von Leuten, die keine Niederlassung haben oder einen Wohnsitz haben in der Schweiz. Aber Kriminalstatistik zeigt eben auch den Aufenthaltsstatus von der kriminell gewordenen Ausländer. Und da zeigt sich, dass halt gleich ein Haufen in der Schweiz wohnhaft sind. Und da gibt sich natürlich dann auch wieder eine politische Konsequenz daraus. Nämlich, es gibt Integrationsfragen. Es gibt aber auch Fragen vom Strafvollzug, die sich stellen. Wir haben zum Beispiel, Kantone haben den Auftrag, nach Strafgesetzbuch Straftäter, die im Strafvollzug sind, wieder einzugliedern in die schweizerische Gesellschaft. Die Frage, die wir uns einfach stellen, ist, was heisst das bei ausländischen Tätern, die die Schweiz wieder verlassen müssen? da bin ich persönlich eigentlich der Auffassung, dass man keine grossen Wiedereingliederungsbemühungen machen müsste.
Also das heisst, bei denen, die man eh ausschafft? Oder
genau, wo man eh weiss. Also man versucht ja zu Beginn vom Vollzug, das ist ja auch neuer, dass man wirklich zu Beginn vom Vollzug wirklich klärt, muss jemand die Schweiz verlassen oder nicht. Und wenn das klar ist, dann habe ich Mühe, wenn wir dann beispielsweise eben Wiedereingliederungsbemühungen machen oder wenn es Vollzugslockerungen sogar gibt. Wir haben Urteile im Kanton St. Gallen, die uns verpflichtet haben, die gleichen Wiedereingliederungsbemühungen zu machen wie bei Schweizer, die da bleiben. Und das sind natürlich auch Korrekturen, wo man dann wieder politisch diskutieren muss, dass man im Strafrecht beispielsweise müsste eben sagen, Personen, die die Schweiz verlassen, dann denen muss man nicht da die gleichen Wiedereingliederungsbemühungen angedeihen lassen, wie jemand, der da bleibt.
Und das, also Sie reden jetzt auch von denen, die gar nicht da wohnen?
Ja, natürlich. Oder die da wohnen und den Aufenthaltstitel verlieren. Also man kann natürlich auch einer Person die Niederlassung entziehen oder das Aufenthaltsrecht entziehen. Und bei denen, die nicht da wohnen, ist es ohnehin klar, dass sie wieder gehen müssen.
Jetzt sagen Sie, dort gäbe es noch Sachen zu machen. Würden Sie, wenn Sie jetzt zurückschauen auf die Zeit, wo Sie jetzt auch gerade die kantonalen Polizei- und Justizdirektoren angeführt haben, sagen, dort noch eine Baustelle, Hooligans kann man abhaken, das ist jetzt gut gekommen oder mal fast gut gekommen? Oder wie würden Sie Bilanz ziehen?
Ja, wir haben natürlich immer noch einen Haufen Baustellen. Persönlich denke ich, dass die Zusammenarbeit zwischen der Polizei noch mehr muss intensiviert werden. Ich glaube, dass man auch mit anderen Sicherheitsorganisationen, mit dem Grenzwachgar beispielsweise, noch vermehrt kann zusammenarbeiten kann. Den Steuerfranken könnte man sicher noch effizienter einsetzen. Ich bin persönlich, aber das ist wirklich eine persönliche Meinung, auch der Auffassung, dass wir in den Konkordat, wir haben ja Zusammenschlüsse über Kantonsgrenzen hinweg, in der Zusammenarbeit von der Polizei, also dass wir in den Konkordat hinein, dort, wo wirklich spezialisierte Dienste am Werk sind, noch mehr könnte zusammenarbeiten. Ich könnte mir eine Kripo Ostschweiz vorstellen. Ich könnte mir auch...
Da schreiben sicher ein paar auf, nicht?
Ja, ich glaube, da sind nicht alle
Gloris
einverstanden.
Gloris hat schon Gemeinsfusionen gehabt und jetzt noch eine Kripo Ostschweiz.
Ja, das sind vielleicht nicht alle einverstanden, aber das sind die Bereiche, wo es eben etwas bringt, so ein bisschen wie der Medizin, wenn man wirklich mehr Fälle hat, dann hat man auch mehr Wissen. Man ist vernetzter, auch Kriminalität macht nicht halb von Kantonsgrenzen. Dann gibt es gerade in diesen Bereichen auch Beschaffungen, die sehr teuer sind, Geräte und so weiter. Ich denke an die forensischen Bereiche, die halt doch bedingen, dass man sehr viel auch im naturwissenschaftlichen Bereich eben da schafft. Das ist vielleicht weniger der Öffentlichkeit, aber da wäre für mich eine Zukunftsentwicklung. Es gibt jetzt übrigens ein Projekt zur Zusammenlegung von der Kantonspolizei Jura und Neuenburg. Ich schaue das als einen Fortschritt an und auch als Stärkung vom Föderalismus.
Genau, gewisse Fusionen, die sind nicht ganz so sang- und klanglos über die Bühne gegangen, aber für das lange Sendezeit eigentlich nicht. Ich will zurück auf die Kriminalstatistik. Es hat weniger Daten gegen Leib und Leben, steht. Ist das eine gute Nachricht oder einfach ein statistischer Zufall?
Es ist eine gute Nachricht. Also ich hoffe natürlich, dass es wirklich gelingt, auch die schweren Delikte insbesondere einzudämmen. Was ja auch erfreulich ist, ist, dass bei der Gewaltkriminalität, bei wirklich den schweren Delikten, die Aufklärungsquote sehr hoch ist. Dass also dort eine hohe Konzentration auch ist von der Polizeiarbeit und auch die Polizeiarbeit ist auch sehr erfolgreich.
Also es ist über 80%, habe ich gesehen, zum Teil, oder?
Ja, bei den ganz schweren Delikten, Tötungsdelikten, geht es sogar noch höher rauf. Das zeigt eben auch, dass gerade auch die modernen Mittel zur Aufklärung von Straftaten wirken. In meiner Zeit, jetzt, als ich erlebt habe, habe ich eigentlich DNA als bahnbrechend erlebt. Ich glaube auch, dass wir werden wegkommen von wirklich sehr schweren Seriendelikten, weil es eben heute möglich ist, einen Täter aufgrund von der DNA früh zu erfassen. Damals, ich kann mich erinnern, als ich relativ neu ins Amt gekommen bin, ist auf Bundesebene die Gesetzgebung gemacht worden und man hat darüber gestritten, ob man soll, um eben DNA erheben, also das ist ein Wangenschleimhautabstrich, den man macht, das ist also nichts Gefährliches, mit einem Wattestäbchen im Mund Speichel entnehmen, um eben die DNA feststellen, da hat man lange darüber diskutiert, soll man einen einschränkenden Deliktenkatalog machen, also soll man nur die schweren Delikte quasi da mit dem Also dass nur bei schweren Delikten darf, so ein WSA, so ein Wangentumor.
Natürlich auch Speicher oder Missbrauch oder so.
Genau, da hat man sehr Angst gehabt. Und der Gesetzgeber, der hat da viel Überzeugungsarbeit gebraucht im Bundesheer Bern, hat von dem abgesehen. Und das Resultat ist natürlich heute, dass wirklich gemeingefährliche Straftäter, man weiss das, sind eben oft solche, wo sie wo einen Haufen machen. Also die sind irgendwo bei einem Diebstahl dabei, die sind vielleicht in der Drogenkriminalität und dann haben sie plötzlich DNA von einem Einbrecher, wo eben übereinstimmt mit der DNA von einem Vergewaltiger. Und da ist wirklich ein Durchbruch gewesen in der Polizeiarbeit.
Wenn Sie jetzt sagen DNA, in gewissen Momenten scheint das überhaupt nichts zu nützen. Es ist in der Sonntagszeitung ein Artikel gewesen, dass 14 Täter im Kanton Zürich sind verantwortlich für 700 sexuelle Übergriffe. Und das ist fast die Hälfte von allen Übergriffen überhaupt. Und wenn ich das so höre, warum kommt man's denn kann man es überhaupt so weit kommen? Die sind ja mehrfach vorbestraft, da nützt offenbar weder DNA noch sonst irgendetwas.
Ja, da gibt es natürlich, die Frage ist natürlich auch, ob sie überhaupt solche verwertbare Spuren haben. Da ist auch nicht immer so, dass es einfach DNA gibt, die verwertbar ist. Aber es zeigt auch, dass eben in der Gesellschaft nicht so ist, dass hinter jedem Ecke einen Vergewaltiger lauert, aber dass es eben Intensivtäter gibt, übrigens auch bei Jugendlichen, die mehrfach Täter sind und die immer wieder auffällig sind. Und das sind dann die, wo man, denke ich, in den letzten Jahren auch recht erfolgreich auch, sage ich, weggesperrt hat, die auch nicht mehr aus dem Vollzug rausgekommen sind.
Ich möchte noch auf die Statistik von Ihrem Kanton schauen, Frau Keller-Sutter. Sie haben weniger Kriminalität als der Durchschnitt der Kantone. Hat man dort einfach Angst vor ihnen?
Ich muss jetzt sagen, schön wäre es, wenn da alle Verbrecher Angst hätten vor mir. Nein, ich denke, da ist jetzt halt das Ergebnis von dem Jahr, ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Polizei sehr gute Arbeit leistet, sehr viel auch aufklärt, dass man dahinter geht, weil an und für sich haben wir auch Risiken in unserem Kanton. Wir sind der fünftgrösste Kanton, ein Grenzkanton. Wir haben urbane Zentren. Dort ist leider Kriminalität gestiegen, weil der Rückgang ist nur die halbe Wahrheit. Auf dem Land ist Kriminalität runtergegangen, aber in den Zentren eben, vor allem durch die Leute aus dem Asylbereich oder die Banden aus dem Ausland, hat es natürlich eine Zunahme gegeben von Diebstählen, von Fahrzeugeinbrüchen.
Was ist die wichtigste Erkenntnis von Ihrer eigenen Statistik, wenn Sie jetzt gerade so drauf schauen, Vergleich?
Also es ist ja eine ähnliche Tendenz, sie ist einfach bei uns auf tieferem Niveau. Natürlich ist es so, dass die Statistik auch beeinflusst wird durch durch Gebiete, wo noch mehr Leute wohnen, wie der Kanton Zürich, der Kanton Bern, wo vielleicht noch urbanere Zentren hat. Also ich denke, in der Tendenz ist es ähnlich.
Und Konsequenzen ziehen? Keine aus denen weitermachen wie bis jetzt?
Nein, die Polizei analysiert das selbstverständlich immer und tut auch Konsequenzen ziehen ihrer Polizeiarbeit im Alltag zur Schwerpunktsetzung. Aber wir kennen ja eigentlich so ein bisschen die Baustellen, die schwierig sind.
Jetzt gerade bei der Polizei in Ihrem Kanton, Sie haben mehr Polizei eigentlich wollen. Jetzt ist der Ausbau ist gestoppt durch ein Sparprogramm. Aber die haben, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube 22'000 Überstunden oder so etwas Wahnsinniges. Warum denn?
Ja, also wir haben, ich muss sagen, jetzt in der Zeit, wo ich jetzt im Amt war, bei über 100 Polizisten können einstellen, das war sicher ein Erfolg. Es war auch nötig gewesen. Also es ist nicht einfach zum einem Selbstzweck, sondern es ist ein Bedürfnis von der Polizeiarbeit. Es ist ein Bedürfnis auch von der Bevölkerung nach mehr Sichtbarkeit von der Polizeipräsenz.
Und auch mehr Leute, ne?
Ja, natürlich mehr Leute. Aber ich muss jetzt fairerweise auch sagen, dass wir jetzt nur einmal hat jetzt unseren Kantonsrat die Tranche, die Aufstockungstranchen ausgesetzt. Die Regierung hat im Finanzplan eine weitere Aufstockung vorgesehen. Ich hoffe natürlich sehr, dass mein Nachfolger dann darauf wird pochen. Ich habe sehr darauf gepocht in den letzten Jahren und denke, dass das auch etwas gebracht hat. Und der Kantonsrat sieht das auch.
Ende Woche, also das heisst auf Ende Monat, sind Sie nicht mehr Präsidentin der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren und Ende Mai sind Sie dann auch nicht mehr Regierungsrätin. Was vermissen Sie in Ihrer Arbeit am meisten?
Also die Regierungstätigkeit ist sehr streng, aber sie ist wahnsinnig befriedigend, weil man kann wirklich gestalten, man kann entscheiden, man kann in eine Richtung etwas bewirken, vielleicht noch mehr als in einem Parlament, das ist sicher so. Die Exekutive ist auch darum sehr schön, weil man mit anderen zusammenarbeiten kann, interdisziplinär. Es ist nicht ideologisch, sondern man versucht Sachprobleme miteinander zu lösen. Und von dem her wird mir insbesondere die KKJPD schon sehr fehlen. Also da habe ich sicher viel Wehmut, weil die interkantonale Zusammenarbeit, die ist für mich eine wahnsinnige Bereicherung gewesen, immer in den letzten Jahren. Man hat Freundschaften geschlossen mit Kolleginnen und Kollegen wirklich weit über Parteigrenzen aus. Man hat gemeinsam am gleichen Strick gezogen, miteinander etwas erreicht. Und die interkantonale Zusammenarbeit, und da finde ich politisch eben auch sehr wichtig, ist eine Stärkung vom Föderalismus. Wenn Kantone dort, wo sie zuständig sind, sei das bei den Steuern, bei der Polizei, im Bildungswesen, zusammenarbeiten, dann können sie der Zentralisierung, wo man sehr stark spürt im Bundesbern, eben entgegenwirken. Und unser Staat lebt vom Föderalismus. Das ist einer der wesentlichen Pfeiler von dem Land, den ich als sehr wertvoll anschaue.
Und das werden Sie wahrscheinlich auch im Ständerat vertreten?
Ja, da können Sie davon ausgehen, dass ich sicher mit Vehemenz werde darauf pochen, dass man Zuständigkeiten in dem Staat respektiert. Weil das Land, wo wir drin leben, das ist von unten nach oben gewachsen, nicht von oben nach unten. Und je länger ich mich mit dem politischen Gefüge in diesem Land beschäftige, desto mehr komme ich zur Einsicht, dass das, was wirklich gut funktioniert und dass es überhaupt funktioniert und effizient ist und noch ein bisschen günstiger ist als in anderen Staaten, hat damit zu tun, dass bei uns primär mal Gemeinden zuständig sind und dann der Kanton und dann der Bund. Und dass man eben vor Ort erledigt, was man vor Ort kann erledigen, dass Bürgerinnen und Bürger das auch kontrollieren und dann funktioniert es auch besser. Aber man muss zusammenarbeiten. Man kann nicht einfach die Gärtchen denken, pflegen, es wäre dann relativ teuer.
Ein Plädoyer für den Föderalismus. Karin Keller-Sutter, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Karin Keller-Sutter war Gast von Susanne Brunner im Tagesgespräch. Karin Keller-Sutter gibt Ende Woche das Präsidium der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren ab, nachdem sie in den Ständerat gewählt worden ist. Und Ende Mai hört sie auch auf als Regierungsrätin vom Kanton St. Gallen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.